In dieser Episode erwartet dich wieder ein spannendes Händlerinterview. Heute mit der Ina, die kommt eigentlich aus dem E-Commerce und hat für viele große Brands gearbeitet. Warum sie in ihrer eigenen Selbstständigkeit aber schon nach kurzem gemerkt hat, dass sie die Stadt auf ihren eigenen Online-Shop weiter voll auf Amazon FBA konzentriert und dort inzwischen auf über 300 Artikeln ist, das erzählt sie uns in dieser Episode. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode und dies heute mit der Ina. Hi Ina, wie geht's dir?
Hi, vielen Dank, mir geht's sehr gut.
Freut mich schon mal zu hören und ich bin auch gespannt auf deine Story. Dann stell dich doch mal in ein, zwei Minuten vor, würde ich sagen, wer du bist und was du so machst.
Ja, vielen Dank. Ich bin Ina, komme aus der Nähe von Würzburg. Ich verkaufe im eigenen Online-Shop und auf Amazon handgemachte Armbänder, Fußkettchen, kleine Schmuckstücke. Ja, das war eigentlich damals so. Ich komme schon aus dem E-Commerce-Bereich und habe mich eines Nachmittags einfach mal hingesetzt und habe gesagt, ich möchte mal einen Online-Shop von A bis Z selbst machen. Wenn ich was verkaufe, gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Und ja, das rührt daher, mein Mann, den habe ich in Thailand damals kennengelernt und wir waren anfangs sehr viel reisen und da habe ich auch die ersten Perlen, Schmuckstücke und Co. mitgebracht und eben einfach ein bisschen was für mich und für Freunde gemacht und ja, dann mich einfach hingesetzt, habe den Online-Shop mit, ich glaube, WooCommerce damals noch aufgesetzt. Das ist jetzt knapp 8 Jahre her und ein gutes halbes Jahr später haben wir dann mit Amazon gestartet. Anfangs, ich glaube, 3 Produkte hochgeladen und uns über jeden ersten, zweiten, dritten Sale am Tag gefreut. Und ja, der Stein kam dann echt ganz schnell ins Rollen und dann haben wir immer mehr Produkte hochgeladen, immer mehr entworfen. Mein Mann hat mich auch sehr viel unterstützt mit Fotos und Co. Und ja, jetzt haben wir, ich glaube, zwischen 300, 400 Produkte und 7 Jahre sind jetzt mittlerweile vergangen.
Wow, 300, 400 Produkte, Wahnsinn. Also Glückwunsch schon mal dazu. Wenn ich so höre, handgemachter Schmuck, das hört sich für mich halt so nach einem Sonntagshobby an. Aber das ist dann eine ganz andere Hausnummer. Und du hast auch gerade so im Nebensatz erwähnt, du kommst aus dem E-Commerce. Was heißt das, bevor du dich selbstständig gemacht hast, hast du da schon gearbeitet?
Ja. Richtig, also ich bin jetzt seit gut 10 Jahren, glaube ich, im E-Commerce. Ich habe in Würzburg an der FH Wirtschaftsinformatik mit E-Commerce und Online-Marketing-Schwerpunkt studiert. Der Mario Fischer von Website Boosting war damals mein Professor und der hat mich dafür begeistern können. Und ja, danach habe ich ein Praktikum in der Otto Group in Hamburg gemacht und später für die XXXLutz Möbelhäuser den Online-Shop für Deutschland und Österreich aufgebaut und war damals dann auch Head of Online Marketing. Und ja, dadurch, dass mein Mann eben aus Amerika kam und dann hierher gezogen ist und wir aber wirklich noch sehr viel reisen wollten, habe ich erst überlegt, mache ich jetzt ein Sabbatical Year oder kündige ich erstmal den Job und suche mir danach was Neues. Und ja, das habe ich dann auch gemacht und ja, eine neue Festanstellung habe ich dann eigentlich nicht mehr gebraucht, weil wir dann relativ schnell auch vom Online-Shop eher weniger, aber von Amazon, von den Umsätzen leben konnten.
Das ist eine sehr, sehr coole Story, so zusammengefasst. Und also hattest du beruflich schon eben sehr viel zu tun mit Online-Shops, wahrscheinlich auch da in der Branche, wahrscheinlich auch jede Menge offene Türen, hast dich aber für die Selbstständigkeit entschieden. Und das war dann bei dir beim Start dann der eigene Online-Shop auf der eigenen Webseite.
Richtig, ja.
Und hattest du zu dem Zeitpunkt Amazon schon so auf dem Schirm oder hast du dir anfangs gesagt, ich mache das komplett über meinen Online-Shop?
Ich wollte es einfach mal ausprobieren, den Online-Shop so von A bis Z aufsetzen, aufbauen, wie läuft das alles. Da kamen dann relativ wenige Bestellungen rein, aber so, dass es schon eigentlich ganz cool war und wir uns echt gefreut haben. Amazon dachte ich erst, mache ich das jetzt? Da war es natürlich so, dass wir auch eine EAN oder G10 gebraucht haben. Die kostet natürlich auch erstmal Geld. Und dann dachte ich mir, naja, ist schon eine große Investition. Aber ja, man muss es doch irgendwie probieren. Und ja, war dann eine gute Entscheidung.
Ja, eben mit dem Online-Shop, da ist ja so das Problem, oder der Vorteil, der häufig verkauft wird. Du bist frei von Amazon, du hast keine Gebühren, aber ja, in der Realität kennt dich auch niemand. Und was hast du gemacht, um das zu ändern am Anfang?
Am Anfang habe ich tatsächlich sehr viel über Instagram die Leute erreicht, sage ich mal. Ich habe damals, da war unser Instagram-Account wirklich mini, habe ich jedem, der uns gefolgt ist, eine persönliche Nachricht geschrieben. Hey, vielen Dank, dass du uns folgst. Hier ist dein 10% Rabattcode. Der Onlineshop ist neu, schau doch mal rein. Und das hat eigentlich echt gut geklappt damals. Und ja, so haben wir quasi gestartet, aber wie du schon sagst, wir haben auch Google Ads und Co. alles ausprobiert. Mhm. Es ist wirklich schwer, vor allem unsere Produkte sind relativ niedrigpreisig. Da kannst du nicht einfach 1-2 Euro pro Klick ausgeben, das funktioniert einfach nicht. Und ja, daher war für uns so Insta, dadurch, dass es eigentlich auch eine jüngere Zielgruppe ist, das bessere Mittel. Aber nee, auch heute, wir könnten nicht vom Onlineshop leben. Es kommt einfach viel zu wenig rein. Auch wenn die Kosten gering sind, ist, ich sag mal, leider mein Fokus tatsächlich immer Amazon, weil da wissen wir, das läuft. Auch wenn wir sind mit 20% Kommission an Amazon schon in der teuersten Kategorie. Aber da macht's einfach die Masse, der Traffic.
Da warst du auf jeden Fall vor 8 Jahren schon also absolut am Puls der Zeit, mit Instagram zu starten. Mhm. Ich glaube, das ist zu der Zeit wahrscheinlich was gewesen, was viele nebenbei gemacht haben, zu sagen, ja, wir müssen irgendwo auch auf Social Media zu finden sein, aber zu sagen, ich mache darüber mein organisches Marketing und schreibe Leute direkt an per Hand und gebe Coupons raus. So für eine Strategie, die wie würdest du es heute machen, wenn du ohne Amazon mit einem eigenen Webshop starten würdest? Würdest du es genauso machen?
Schwierige Frage. Also, weil ich mit meiner jetzigen Erfahrung finde, Instagram ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Jetzt ist einfach total die Überflutung. Es zählen gefühlt nur noch Reels und Posts werden gefühlt gar nicht mehr gesehen. Also es ist schwierig, da einfach die Zeit, die man hat. Ich sag mal, ich bin Mama, ich habe keine 40, 50 Stunden, wie ich es vielleicht damals hatte. Ich würde es aber wahrscheinlich je nach Zielgruppe, je nach Produkt, also wenn es jetzt eine jüngere Zielgruppe ist, würde ich schon TikTok, Instagram, Facebook, würde ich es schon in diese Richtung probieren, ja.
Ja, so wo du Reels ansprichst, das ist auch eine Sache, da habe ich selber für meinen YouTube-Kanal Amazon FBA bei Markus mich wirklich lange zurückgehalten mit Kurzvideos, weil ich halt denke, so, das ist halt, ist halt nette Spielerei, aber so tatsächlich so Mehrwert kannst du nur mit längeren Videos geben, wo du über ein Thema sprichst. Aber ja, ich habe es jetzt angefangen, auf 6 Plattformen Shorts zu posten. Das ist halt sehr interessant, wie schnell die wachsen. Instagram und Facebook ist immer noch, da passiert sehr, sehr wenig mit den Shorts, die ich da drauf lade. TikTok vom ersten Tag an wahnsinnige Aufruferaten. Okay. Also die machen es wirklich sehr, sehr einfach loszukommen. Und jetzt, wo ich das seit ein paar Monaten mache, sehe ich es auch auf YouTube. Also YouTube guckt sich das auch erst eine Weile an und du hast 1-2 Klicks. Und jetzt bin ich mittlerweile bei, weiß nicht, 150 Klicks dort, während bei TikTok irgendwie 1500, 15.000 Klicks da. Mhm. Das ist so die Bandbreite da. Aber ja, es ist sehr unterschiedlich, wie auf den verschiedenen Plattformen deine Inhalte verteilt werden.
Das stimmt, ja. Ja, wir haben jetzt auch vor kurzem erst mehr oder weniger TikTok runtergeladen. Ich warte drauf, dass es auch in Deutschland diesen TikTok-Shop gibt. Ja. Ich glaube, da kann man vielleicht auch noch das ein oder andere abgreifen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Das habe ich auch eben gesehen von US-Kollegen, dass du da schön dein Amazon-Store mit TikTok verknüpfen kannst. Ich glaube, du brauchst noch ein anderes Tool, damit es automatisiert wird, aber dann können die Bestellungen direkt aus TikTok an Amazon gegeben werden.
Das ist schon sehr cool, ja.
Wie hast du denn das erste Mal dann von Amazon gehört?
Ich habe damals tatsächlich eine Kundin betreut, die hat mit Kinderprodukten auch auf Amazon verkauft. Und das lief bei der ziemlich gut. Ja, und dann dachte ich mir, ja, jetzt probiere ich es einfach mal mit 3 Produkten aus und lief es auch bei mir ziemlich gut.
Ja, und du hast ja anfangs gesagt, die sind handmade, aber die machst du nicht selber, die kaufst du so ein und kannst...
Die sind wirklich selbst gemacht.
Machst du die selber oder kaufst du die so ein?
Nein, die sind selbst gemacht, also die sind handgemacht. Wir kaufen quasi das Band, den Anhänger.
Ja. Ah, wirklich?
Ja, wir haben circa 10 Minijobber, Studentinnen, junge Mädels, die helfen uns und unterstützen uns bei der Produktion. Ja, bei mir ist es leider gar nicht mehr so der Fall, dass ich noch relativ viel selbst mache, weil mir einfach mittlerweile die Zeit fehlt. Ich mache erst administrative Buchhaltung, Werbung, Ads und Co., Marketing. Aber wir haben da ja unterstützende Hände, die uns ja bei den Armbändern unterstützen.
Warum lässt du die nicht in dem Land machen, wo du die Materialien einkaufst? Was war deine Idee dahinter?
Ja, weil ich das eigentlich, ich habe ein paar Samples bestellt. Das hat mir einfach von der Qualität nicht zugesagt. Und ich finde es auch einfach schön, selbst wirklich die Sachen zu kreieren. Und dann auch die Mädels, Studentinnen, die kommen hier aus dem Ort, die einfach auch zu unterstützen. Ich meine, ich war auch mal eine Studentin, habe mich über Minijob und Co. gefreut. Und du hast dann auch einfach nicht... dass du irgendwie Wochen, Monate lang auf deine Produkte warten musst. Ich kann da mit denen relativ schnell und easy, also die bringen mir tatsächlich jeden Freitag die fertigen Produkte und nehmen jeden Freitag die neuen Materialien mit. Und ich kann einfach...
machen das in Heimarbeit.
Genau, ich kann da einfach viel, viel schneller agieren und und tue denen natürlich auch was Gutes, würde ich behaupten.
Ja, das stimmt. Ist auch so vom ganzen Konzept natürlich dann auch was anderes, wenn man es nicht einfach nur irgendwo aus Fernost einkauft, sondern tatsächlich in Handarbeit in Deutschland produziert und du hast dein Auge drauf.
Genau. Und ich denke auch, dass es für den einen oder anderen Käufer natürlich auch ein USP ist und die dann natürlich was lieber kaufen, was hier hergestellt ist.
Wo holst du dir Inspiration für neue Designs?
Die sind meistens irgendwie dann schon in meinem Kopf. Also wenn ich beim Großhändler die Artikel sehe, also die Anhänger, dann kriege ich da irgendwie schon eine Idee dazu. Und dann gerade wenn der Sommer und der Frühlingssommer kommt, dann denke ich, ich glaube, diesen Sommer sind vielleicht eher so ein bisschen wieder die Neonfarben im Trend. Und dann probiere ich es einfach aus. Wie sieht der und der Anhänger mit einem Neonarmband aus? Ab und zu, klar, gucke ich auch mal Pinterest und Co. Oder auch bei dem einen oder anderen Wettbewerber. Aber die meisten Sachen sind wirklich aus meinem Kopf.
Und die ersten 3 Produkte, du hast ja gesagt, du hast mal mit 3 Produkten ausprobiert. Hast du die noch online auf Amazon?
Die habe ich tatsächlich noch und die gehen auch immer noch, ja.
Schön. Wie hast du die damals gestartet?
Wie meinst du?
Also hast du irgendwas Besonderes gemacht, außer die zu listen? Hast du PPC-Kampagnen gemacht? Hast du irgendwie eine Aktion gemacht, um Traffic drauf zu schicken?
Nein. Nee, habe ich gar nichts gemacht. Ich habe die einfach nur online gestellt. Ich sag mal, dadurch, dass ich wirklich aus dem E-Commerce gekommen bin und schon wusste, Keywords is King, Content is King, dass ich wahrscheinlich die Listings schon mit dem Vorwissen und mehr oder weniger richtig, würde ich behaupten, online gestellt habe, hatte ich da einfach schon einen kleinen Vorteil. Und vor 7, 8 Jahren war es tatsächlich noch nicht so, dass, da waren einfach noch nicht so viele Händler auf Amazon. Das kam jetzt die letzten Jahre durch Corona und Co., diese ganzen Trittbrettfahrer, die dann einfach deine Produkte kopieren. Und ja, damals war es einfach doch noch deutlich leichter, auch ohne PPC Sales zu bekommen. Aber wir haben natürlich auch PPC und mittlerweile muss man, glaube ich, sonst wird es wirklich schwer, gerade wenn man neue Produkte launcht. Früher war das meiner Meinung nach einfacher.
Absolut, das ist auch so. Und ich sehe auch leider halt immer die 2 Lager von Händlern, die sagen, früher war es einfacher und wo ich dann hinterher raushöre, heute läuft es nicht mehr, aber sie versuchen es auch noch zu verkaufen wie früher. Und die anderen, die sagen, es war früher einfacher, aber dann kam das, dann haben wir dies gemacht und das gemacht
Und ja, so ist es halt. Amazon entwickelt sich weiter und der Händler muss sich auch weiterentwickeln, der muss am Ball bleiben. Und wer das macht, für den funktioniert es dann auch noch.
Ja, sehe ich genau.
Wenn du sagst, du durch deine E-Commerce-Erfahrung wusstest du, wie man Listing richtig macht, was denn deine Definition davon, von worauf achtest du denn beim Listing, wenn du es erstellst?
Ich mache erstmal eine Keyword-Recherche, die mache ich mittlerweile über Helium 10 und gucke, was sind so die monatlichen Suchanfragen, wo ist vielleicht noch relativ wenig Wettbewerb, und dann baue ich das Listing eben auf. Wir fangen immer erstmal ohne A-Plus-Content an und dann mit A-Plus-Content. Ich sag mal, was heute mittlerweile deutlich einfacher ist. Früher sind wir dann immer mal in Urlaub geflogen, haben die ganzen Armbänder mitgenommen, haben dort die ganzen Fotos gemacht. Mittlerweile machst du ein Foto, hast deine AI-App und es ist einfach, hast die schönsten Fotos, sag ich jetzt mal, innerhalb von 5 Minuten, die du dann online stellen kannst. Das ist definitiv leichter geworden.
Was baust oder wie baust du denn Fotos auf? Machst wahrscheinlich Unterschiede vom Titelbild zum
Also wir haben schon immer 7 bis 9 Fotos. Bei ein oder anderem haben wir auch ein Video mit drinnen. Das Hauptbild ist in unserer Kategorie eben immer auf dem weißen Hintergrund. Das zeigt wirklich nur das Produktbild, das Produkt, das Armkettchen zum Beispiel. Ein Foto, da sieht man das dann quasi in der Verpackung. Mittlerweile, also wir testen uns auch gerade wieder so ein bisschen neu voran, dass wir da auch auf den Produktbildern mehr und mehr die USPs eben hinzufügen. Das ist Handmade in Deutschland, dass es quasi schon in einer kleinen Geschenkverpackung mit ganzes Säckchen kommt und dass es größenverstellbar ist, dass es sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Also wir probieren mehr und mehr einfach auch den Text so ein bisschen hinzuzufügen. Dann 1 bis 3 Bilder sind dann immer Milieubilder, wo man es am Arm sieht oder Fußkettchen irgendwie mit einem Strandhintergrund. Das ist so ein bisschen unseres. Und
Wer jetzt neugierig ist, können wir deine Marke sagen?
Na klar, Selfmade Jewelry nennt sich das.
Ah, Selfmade Jewelry, okay.
Genau,
ja. Und hast du ein aktuelles Produkt im Kopf, wo du sagst, das ist ein aktuelles Listing von mir? Da kann man mal Selfmade Jewelry.
Ja, Schutzengel Armband Silbergrau. Das ist jetzt auch hier. Das ist im März, April sowieso immer eines unserer Topseller, weil das total gerne für die Kommunionkinder gekauft wird. Und auch dann wieder zum Schulanfang kommt es in die Schultüten. Also es wird sehr, sehr gerne als Geschenk für Groß und Klein bestellt.
Aha, dann geht es nicht nur um ein Armband in 500 verschiedenen Designs anzubieten, sondern auch wirklich, du guckst, was suchen die Leute, was für Zwecke gibt es, wie kann ich da Schmuck für machen?
Ja, tatsächlich, ja. Anfang hat es so, dass wir eigentlich Kommunion und Konfirmation gar nicht so auf dem Schirm hatten und uns dachten, das ist bestimmt schon 4, 5 Jahre her, was ist denn da jetzt los? Warum gehen denn plötzlich unsere Schutzengelarmbänder so gut? Und dann ist uns gekommen, es ist Kommunion. Und seitdem, ich habe jetzt vor 3, 4 Wochen neue Kommunion-Karten quasi bestellt. Ich habe jetzt leider keine hier liegen. Aber anstatt, dass es dann eben so verpackt ist, ist es auf einer schönen Karte. Da steht dann schon drauf, zu deiner Kommunion. Und steht noch so ein Glücksbringersatz unten drauf. Genau. Also ich sag mal, learning by doing. Mal aus Erfahrung merkt man dann einfach und auch durch die Keywords sieht man dann, zu welchen Anlässen die verschiedenen Schmuckstücke gern gekauft werden.
Wenn es um den Text im Listing geht, wo hast du da auch irgendein bestimmtes Rezept dafür, den aufzubauen?
Ja, mittlerweile mache ich sehr viel mit Helium 10. Die haben ja auch einen AI-Listing-Builder aktuell drin und damit probiere ich es immer mal wieder. Learning by doing, würde ich behaupten.
Ja.
Unsere Amazon-Account-Managerin hat uns dann auch mit ans Herz gelegt, dass wir immer mal wieder A-B-Tests machen. Das probieren wir dann auch aus, dass wir verschiedene Varianten gegeneinander anlaufen lassen und dann entscheidet Amazon, was besser ist.
Aha, und also was änderst du dann in Varianten? Was vergleichst du dann?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, dass ich einfach mal zum Beispiel Bullet Points durchmische, dass ich zum Beispiel bei den Bullet Points Symbole vorne habe, mit Symbolen versus ohne Symbole und guck, ja, angeblich sind die Symbole ja von Amazon eher nicht gewünscht, aber bei unserem letzten Test kam dann tatsächlich raus, dass es mit Symbolen besser funktioniert hat. Ja, immer mal wieder testen.
Also so diese Emojis.
Genau, ja.
Textlich, worauf gehst du da ein in deinen Bullet Points?
Eigentlich auch viel unsere USPs, dass es eben in Deutschland hergestellt ist, dass die Kitchen Größen verstellbar sind. Wir machen sehr viel saisonal, dass wir dann wirklich, jetzt hatten wir Weihnachten, dann hatten wir die ganzen Keywords, Bullet Points und Co. auf Weihnachten, dann haben wir sie für Valentinstag umgestellt, jetzt dann Kommunion, Ostern und Co. Das kann man natürlich nicht für 300 bis 400 Produkte machen oder ich schaff's zumindest nicht, aber da gehe ich dann halt wirklich so bei unserem Topseller das Ranking quasi, gucke ich einfach, dass ich die Top-Seller-Produkte, die mit dem meisten Traffic, zuerst angehe und zuerst optimiere.
Wir hatten hier vor ein paar Folgen Raoul Plicat im Podcast, der hat gesagt, dass der erfolgreichste Launch bei Philipp Plein, wo er mitgeholfen hat im Shop, ausgemacht hat, dass er in der Produktbeschreibung viel auf Storytelling gesetzt hat. Da war ich mal aus Neugier, wollte mal gucken, wie das heute aussieht, war auf der Philipp Plein Webseite und das muss schon eine Weile her sein, weil die Kleidung, die Beschreibung hat sich gelesen, also es könnte auch Baumarktprodukte sein, irgendwelche Schutzhandschuhe, ja, nüchternste Stichpunkte zur Größe und Stoffqualität, gerade bei so einer Marke könnte man wahrscheinlich ziemlich viel schreiben, aber das geht dann wahrscheinlich irgendwann vergessen, wenn keiner dahinter steht.
Ja.
Du hast ganz am Anfang über deinen Online-Shop gesprochen, als du den gestartet hast. Mit was für ein System hast du den gestartet?
Ganz am Anfang war das WooCommerce.
Ja.
Und dann haben wir, ich glaube, circa ein Jahr später aber schon auf Shopware umgestellt. Und jetzt, ich glaube, vor einem Jahr oder so, haben wir auf Shopware 6 dann umgestellt. Damals musste man relativ viel Aufwand noch betreiben, um von 5 auf 6 umzustellen. Aber ja, wir sind immer noch bei Shopware mittlerweile. Ja, aber auch nicht so, hallo!
Für die Leute, für die 90% oder über 90%, die nur über Spotify und so zuhören, mein Tontechniker ist gerade reingekommen. Mein Einjähriger, der ganz scharf ist, am Mischpult die Knöpfchen zu drücken. Müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ans Ende kommen der Unterhaltung, ohne dass der Sound weg ist.
In einer Stunde auch meine 2 abholen, ne, vom Kindergarten.
Oh, okay. WooCommerce kenne ich selber, habe ich selber Erfahrung mit.
Ja.
Shopware heißt das andere, was du genannt hast, was du jetzt nutzt.
Ja,
ist das, funktioniert das auch mit WordPress oder ist das was Eigenständiges?
Das ist was Eigenständiges, ja.
WooCommerce ist ja ein WordPress-Plugin. Du installierst WordPress für die Webseite und dann WooCommerce, dass du einen Shop drin betreiben kannst.
Genau.
Wo ist jetzt so der Vorteil für dich?
Damals, als wir umgestellt haben, dachte ich wirklich, oder ich habe immer gehört, und dass SEO-mäßig Shopware eben ziemlich stark ist und dadurch, wenn man dann ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, dass Shopware da einfach ein bisschen weiter voran gewesen wäre. Aber ich glaube, mittlerweile ist WooCommerce auch unglaublich stark geworden und macht, glaube ich, gar nicht mehr so den Unterschied.
Ist auf jeden Fall schön. Und heute dein Online-Store, schaltest du noch Werbung dafür?
Werbung gar nicht, nein.
Nein?
Tatsächlich nicht, nein. Da ist es so, dass wir, also ich muss gestehen, da muss ich mir ein bisschen an die eigene Nase fassen, wenn ich neue Produkte launche, dann mache ich das immer erstmal auf Amazon, weil ich denke, ja, da ist sowieso der Traffic einfach viel höher, die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass es gekauft wird, und im Onlineshop fehlt mit Sicherheit das ein oder andere Produkt noch, das wir mittlerweile schon bei Amazon haben. Das ist so ein bisschen schwierig, weil ich sag mal, die Arbeit ja irgendwo doppelt ist, bei beiden die reinzustellen, und ja.
Ja, was man halt auch nicht außer Sicht verlassen kann, also jeder möchte natürlich auch gerne seinen eigenen Online-Shop pushen, aber umso mehr du das machst, umso mehr vernachlässigst du deine Amazon-Rankings, je mehr Traffic du auf deinen Online-Shop schiebst und von deinen Amazon-Kunden vielleicht wegziehst. Und ja, man kann nicht wirklich beides gleichzeitig optimal machen. Ne? Man muss sich auf den Kanal konzentrieren, der funktioniert.
Genau, ja. So mache ich es tatsächlich. Ja, manchmal trauert man dann schon dem hinterher, weil auf dem im eigenen Shop ist es ja dann schon so, dass die Kunden öfter mal ein paar mehr Produkte bestellen, wie jetzt bei Amazon. Da ist es wirklich bei uns bei fast, oder der Großteil bestellt ein einziges Produkt. Mhm. Und im Online-Shop bestellen, sehen die dann einfach mehr gleich. Und aber mal gucken, was die Zeit bringt, wenn ich dann mal wieder mehr Zeit habe, vielleicht, dass ich doch den eigenen Online-Shop wieder mehr stärke.
Und was sind so die Pläne für die Zukunft, um weiter zu wachsen? Hast du unendlich viel Potenzial für weitere Designs oder willst du in andere Kategorien vorstoßen?
Das ist eine Frage, die wir uns tatsächlich jetzt auch wieder gestellt haben. Wir überlegen, also wir haben damals auch Amazon Amerika ausprobiert. Das hat mal 1-2 Jahre ganz gut geklappt, dann irgendwie wieder nicht mehr. Mittlerweile haben wir dort unsere Produkte nicht mehr gelistet. Aber das wäre eben auch noch was, dadurch, dass mein Mann eben aus Los Angeles kommt und wir auch dort sehr viel Zeit verbringen, dass wir irgendwie auch so ein bisschen die beiden Welten auch verknüpfen und eventuell eben dort wieder expandieren oder auch dort was verkaufen, was wir jetzt vielleicht hier nicht anbieten, sondern einfach nochmal in eine komplett neue Kategorie reinschnuppern und es einfach ausprobieren. Wenn es klappt, klappt's. Wenn nicht, dann probiert mal wieder was Neues aus.
Ja, an der Stelle zum Thema Wachstumsphase muss ich mal sagen, wenn ich hier Gäste in einen Podcast einlade, egal ob sie irgendwie gerade wirklich anfangen, ob ich die Story interessant finde und die machen vielleicht gerade nur 5.000 Euro im Monat oder die machen 150.000 Euro im Monat und ich finde deren Story interessant. Ich höre am meisten, nein, ich kann gerade nicht reinkommen, weil ich bin in der Wachstumsphase und ich glaube, das sind eher Leute, die manche große Gäste hier sehen, eingeschüchtert sind und sagen, oh, ich muss irgendein Ziel erreichen, dann kann ich hier im Podcast drüber sprechen. Aber teilweise hat man ja immer seine neuen Ziele. Eigentlich ist man als Händler ja immer in einer Wachstumsphase.
Das stimmt,
ja. Und das Gespräch finde ich hier gerade super, super spannend. Also danke schon mal, dass du hier so offen über alles redest.
Ja, danke dir. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Verkaufst du denn europaweit?
Ja.
Wie merkst du die Unterschiede in den Ländern?
Unser Hauptgeschäft kommt tatsächlich aus Deutschland. Am Anfang waren auch einige Produkte in Italien sehr stark. Und das hat aber jetzt die letzten Jahre tatsächlich nachgelassen. Also ich glaube, da ist einfach doch mehr Wettbewerb, vielleicht auch aus Italien direkt. Und daher haben wir wirklich nur kleine Beträge in den anderen Ländern, aber wir lassen es trotzdem mit drin. Wir sind auch nicht in allen Ländern registriert, sondern wir nutzen das Call-of-Stock-Programm von Amazon, dass man sich quasi nicht registrieren muss in Italien, Spanien und Frankreich. Genau, das wäre noch so eine Überlegung wert, ob wir das irgendwann in Zukunft mal machen. Aber ja, andere Sachen hatten dann doch immer mehr Priorität.
Okay, ja, das glaube ich. Man hat so viele Möglichkeiten, man muss sich aber für eine entscheiden, die man tatsächlich dann angeht. Das kennt wahrscheinlich jeder Selbstständige. Ja, schön. So zum Schluss von der Unterhaltung hier, gibt es vielleicht irgendeinen Tipp, wo du sagst, das könnte ich anderen Amazon-Händlern weitergeben, irgendwas, was ich für mich gelernt habe oder was jeder wissen sollte? Fällt dir vielleicht spontan irgendein schöner
Tipp? Einfach anfangen, es ausprobieren, keine Angst haben, nicht zögern und nicht zu lange warten. Also das finde ich auch immer ganz wichtig. Klar, man kann erstmal irgendwie alles aufsetzen und alles versuchen, perfekt zu machen. Aber ich glaube, je länger man wartet und zögert, desto mehr Wettbewerb ist einfach da, desto mehr Listings. Und daher bin ich, muss ich gestehen, wirklich froh, dass ich so früh angefangen habe und daher natürlich auch einfach schon extrem viele Bewertungen und Co. habe. Und
das ist absolut richtig. Der perfekte Zeitpunkt wird nie da sein, der ist nur in der Fantasie. Und wenn man drüber nachdenkt, dann ist es wahrscheinlich schon die richtige Zeit, es zu tun.
Genau,
Ja, schön, Ina. Hey, vielen Dank für das Gespräch heute. Und an alle Zuhörer, ach genau, ist eigentlich auch noch ein Punkt. Wir haben uns am Montag gesehen im Helium 10 Call. Wir machen hier einmal im Monat, jeden ersten Montag im Monat um 12 Uhr ein Networking Call, wo Händler untereinander ein bisschen diskutieren können über das, was heiß ist. Und da warst du auch drin. Also jeder erste Montag im Monat um 12 Uhr, wer reinkommen möchte, der Link ist h10.me/elite-de. Und ich tue es auch nochmal hier in die Kurzbeschreibung zur Episode. Darüber, über den Link startet Zoom und dann bist du drin. Also ja, vielen Dank, liebe Ina, vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Anhören und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ciao, ciao.